Guten Morgen miteinander. Heute könnt ihr euch fast alle einzeln begrüßen. Schön, sind ihr alle da. Auch die, die vielleicht im Livestream zuhören. Schön, sind ihr da. Heute haben wir einen Gastprediger, den Reini Kiener. Schön, bist auch du da und danke für deine Musik. Er wird uns nachher noch begleiten im Lobpreis. Und ich freue mich darauf. Hat schon gut getönt. Zum heutigen Thema. Glaubwürdig, Glauben und Leben. Ich habe mir mal Gedanken gemacht, was bedeutet das für mich? Und ja, ich musste an letzte Woche zurückdenken, wo wir gehört haben, dass jeder andere Probleme hat oder die Bibel spricht anders zu Leuten. Und dann habe ich gemerkt für mich, ja, bei mir, ich kann mich schnell über Sachen aufregen und so Zeugs und tue das dann auch kund. Und ich merke auch, vielleicht muss ich mich ein bisschen mehr zurücknehmen oder ein bisschen ruhig sein und überlegen, was ich sage, bevor ich sage und nachher überlegen. Und ich ertappe mich immer wieder dort, dass ich vielleicht mich ein bisschen zurücknehmen und ja, vielleicht zuerst den Glauben sollte denken lassen, bevor ich etwas sage. Und ja, ich bin gespannt, was du noch dazu sagst zum Thema. Ich habe mir eben mal Gedanken gemacht, aber vielleicht gibt es noch mehr. Also, es wird sicher noch mehr geben. Und ich glaube, es betrifft alle da drinnen. Ich möchte noch gerne beten für den heutigen Gottesdienst und dann werden wir in den Lobpreis gehen. Herr, ich danke dir für den Tag, dass wir wieder ein bisschen können abkühlen können nach diesen warmen Tagen, dass es wieder kühler geworden ist. Ich danke dir auch für alle Leute, die jetzt da sind, aber auch die nicht da sind. Du siehst, was sie abgehalten hat oder ob sie Ferien geniessen können, soll auch gegönnt sein. Und ich bitte dich einfach für die Predigt, dass wir etwas Gutes mitnehmen können, wo uns diese Woche beschäftigen kann und wo wir etwas lernen können dabei. Schenk du mir Reini einfach die richtigen Worte, dass er uns abholen kann und danke, ist er da. Amen. Und jetzt singen wir 4 Lieder. Der Reini wird uns am Klavier begleiten, dann kommen wir auch schon zur Predigt.
Ja. Hallo zusammen, also ich bin froh, wenn ihr mich einfach so ein bisschen lautstark unterstützt, dass ich mich nicht so allein fühle da vorne. Ich habe nichts dagegen, wenn ihr natürlich noch ein bisschen näher kommt, aber fühlt euch frei, oder? Ja, Vater, dass auf dein allmächtige Wort Dunkelheit müssen fliehen, das nehmen wir auch für heute in Anspruch. Für den Tag, für unser Leben, für unser Land, für die Welt. Auf dein Wort muss Dunkelheit fliehen. Wir gebieten allem Dunklen, wo uns einnehmen will, unsere Gedanken, uns Zweifel säen, Anklagen, klein machen, in Frage stellen, blockieren, alles weisen wir weg im Namen von Jesus Christus. Und danke, dass du, allmächtiger Gott, einfach die Fülle von diesem Raum in unseren Gedanken, in unserem Herz, in unserem Geist, in unserer Seele, in unserem Körper den Platz einnimmst. Du heiliger, allmächtiger Gott. Ja, das gut an euch gehören zu singen. Es ist noch viel besser da, einfach zu spüren, die Gegenwart Gottes im Lobpreis, die Macht, die Kraft. Das ist eine riesige Gelegenheit, die wir haben, die Macht zu erfahren, zu erleben. Glaubwürdig leben und Glauben oder Glauben und Leben, das hat mich so bewegt auf heute. Ich möchte aber noch ein paar Sätze sagen zu mir. Wer bin ich? Was ist das für ein neuer, unbekannter Mann hier bei euch zu schlieren? Also ich bin schon ein bisschen Pastorensohn. Mein Vater war schon ein Pastor, Martin Kiener. Ich habe dann mal Gärtner gelernt, Baumscholist. Ich war dann noch ein Jahr in der Mission, bin auf Kishona auch studieren, bin dann 24 Jahre Kishona Pastor gsi. Am Schluss, vor 7 Jahren, hatte ich gerade meine Endphase in Oberweningen, im Weintal. Und in dieser Zeit war ich mit dem Oliver Janos noch zusammen in einer Predigerdienstgruppe gsi. Von dort her kennen wir uns persönlich. Und ich hatte aber den Kontakt auch verloren. Und dann hat er mich angefragt, ob ich da mal in dieser Vakanz, die sich jetzt hier angebahnt hat, würde einspringen. Und danke, dass ich hier sein darf. Es ist für mich ein riesen Vorrecht, eine Ehre. Ich bin jetzt nicht mehr in dem Sinn so direkt in diesem Bild als Pastor tätig. Ich habe dann noch eine Coaching-Ausbildung gemacht. Berufsbegleitend hat er vor 7 Jahren noch mal ganz von vorne angefangen in einer Coaching-Praxis. Praxismittelpunkt in Kloten arbeite ich. Das ist eine Gemeinschaftspraxis. Habe dort Einzelberatungen, Leute, die kommen ganz verschiedener Art, Christen, Nicht-Christen. Und ich habe noch so ein Mandat von Firmen, kleine und mittlere Betriebe. Wo ich externe Ansprechperson bin für die Mitarbeiter, die sich bei mir melden können, bei betrieblichen oder nicht betrieblichen Anliegen, wo ich dann mich darum kümmere. Und manchmal tut es einfach gut, wenn sie mal den Kropf lernen können, und das können sie auch bei mir. Oder wenn jemand ausfällt, was man eigentlich gerne will, natürlich verhindern, dann kümmere ich mich auch um Leute, schauen, was braucht es, damit sie möglichst schnell wieder zurückkommen können. Und seit 2 Jahren bin ich auch noch im Gebetshaus Amden tätig. Ich weiss nicht, wer das Gebetshaus Amden kennt. Und dort gibt es ein Seminar, Gott, hier bin ich. Dort geht es darum, wie wir auf Gott lernen können, um das hörende Gebet, wenn wir mit ihm in Verbindung kommen können. Und das Seminar leite ich immer wieder einmal im Team mit 3-4 Leuten, die das jeweils leiten. Es sind 3 Tage, also auch kann ich wärmstens empfehlen, an diesem Seminar mal teilzunehmen. Genau, das ist so mein Tätigkeitsfeld, sehr bunt, sehr vielfältig, was mir sehr Freude macht. Und ab und zu bin ich eben auch noch irgendwo wieder am Predigen, was ich auch sehr gerne mache. Ist unser Glaube glaubwürdig? Ist unser Leben glaubwürdig? Der Plan von Gott schon mit Israel und dann auch mit uns Christen war immer, dass seine Herrlichkeit sichtbar wird an seinem Volk. Dass die Leute sagen, Moment, was läuft da? Und ich möchte euch mitnehmen in eine Quizfrage. Jetzt hat es natürlich da schon involvierte Leute, die das schon vorher gesehen haben. Die dürfen jetzt nicht mitmachen. Das ist schon ein relativ hoher Prozentsatz von den Teilnehmern heute. Ich blende jetzt einen Text ein und frage euch, von wem stammt der oder wo steht der? Denn er ist der lebendige Gott und er bleibt für alle Zeiten bestehen. Sein Reich kann niemals zerstört werden und seine Herrschaft endet nie. Er befreit und rettet sein Volk. Er vollbringt Zeichen und Wunder, sowohl im Himmel als auch auf der Erde. Wo steht das? Wer seid ihr? Du sagst, es steht im Daniel. Und wer hat es gesagt? Also wir sind schon sehr nah. Es könnte auch Jesaja sein, so vom Tönen her. Aber ich muss dir recht geben, es ist im Buch Daniel, aber es ist nicht der Nebukadnezar, der sagt, sondern ein weiterer Nachfolger in dieser Regentengeschichte von Babylonier, Meder, Perser, und zwar der Darius. Persisch-medischer Herrscher. Es ist ein bisschen unklar, welcher Darius das war. Es gibt ganz einen grossen persischen Herrscher Darius, der Erste. Es könnte der gewesen, es könnte aber auch ein anderer gewesen sein, der irgendwo unter dem Herrscher Kyros, wenn es ein Mandat hat, ist eigentlich egal. Ein Nicht-Jude, ein durch und durch heidnisch prägter Mensch, ein Machtmensch, einer, der sich gewöhnt ist, dass er nur mit den Augen muss zwinkern und jemand wird umgebracht, jemand wird nicht umgebracht, hat uneingeschränkte Macht, kommt über das Zeugnis, über das glaubwürdige Zeugnis von Daniel zu dieser Aussage. Und jetzt müssen wir uns das mal auf die Zunge zergehen, was der sagt. Aufgrund von einem glaubwürdigen Zeugnis von einem gläubigen Mann. Das ist ein lebendiger Gott, der für immer bleibt. Sein Reich kann nie zerstört werden, seine Herrschaft endet nie. Er befreit und rettet sein Volk. Er vollbringt Zeichen und Wunder sowohl im Himmel als auch auf der Erde. Hat jemand aufgrund von deinem glaubwürdigen Zeugnis als Christ schon mal so eine Aussage gemacht? Was nicht ist, kann ja noch werden. Das ist der Plan Gottes, dass Menschen aufgrund, die wissen nichts, die haben keine theologischen Background, die sehen, was sie sehen und müssen aufgrund von dem sagen, da ist ein Gott dahinter, das ist Realität. Eine solche Aussage macht Jesus, dass die Herrlichkeit Gottes erkannt werden von der Welt. In dem sogenannten hohepriesterlichen Gebet, Johannes 17, 22 bis 23, und ich habe ihnen die Herrlichkeit gegeben, die du mir gegeben hast, auf dass sie eins seien, wie wir eins sind. Ich in ihnen und du in mir, auf dass sie vollkommen eins seien und die Welt erkenne, dass du mich gesandt hast und sie liebst, wie du mich liebst. Das ist das Gebet von Jesus an seinem Vater, bevor er stirbt. Ich habe ihnen, das innen, das sind seine Jünger, sprich, das bist auch du und ich. Ich habe ihnen die Herrlichkeit gegeben, die du mir gegeben hast, Vater. Die Herrlichkeit Gottes, die im Leben von Jesus sichtbar geworden ist, hat er dir gegeben, hat er dich schon an Schlieren gegeben. Dass Menschen, dass erstens die Herrlichkeit, die sichtbar wird von Gott in unserer Mitte, soll uns eins machen. Einheit bringen wir einfach nicht her aus eigener Kraft. Geht nicht. Ich war selber 24 Jahre schon ein Pastor. Einheit bringen wir aus uns raus nicht her. Ich bin jetzt auch 30 Jahre geheiratet, dieses Jahr. Drei erwachsene Kinder. Einheit bringen wir aus uns raus nicht her. Einheit entsteht dort, wo Herrlichkeit Gottes sichtbar wird. Und das ist der Plan von Gott. Und an dem wird die Welt erkennen, boah, was läuft, da ist etwas dahinter, das ist glaubwürdig. Was ich da sehe, lasst mich erkennen, Jesus Christus ist Gottes Sohn, er ist von Gott gesendet. Gott liebt ihn, Gott liebt seine Kirche. Das soll sichtbar werden, das ist der Plan. Stattdessen, wenn wir unsere westliche Welt anschauen, gibt verschiedene Studien, mindestens 80% der Bevölkerung in der Schweiz und in der ganzen westlichen, sogenannten westlichen Welt, hat sich verabschiedet vom Christentum. Von diesen verbleibenden 20%, das sind etwa die, die ab und zu in neue Kirche gehen. Und es sind noch mal ganz, ganz wenige, die wirklich die lebendige Beziehung zu Gott suchen und erleben. Also 80% haben gesagt, es ist fertig. Christentum haben wir abgeschlossen, ist nicht glaubwürdig. Müssen wir nicht mehr haben. Stattdessen gibt es verschiedene andere Sachen, die im Kurs sind. Also was du überall überkommst, an jedem Ecke, bei uns in jedem Dekoladen, an jedem Touristenort, wo du überall einfach herlaufst, sind Buddha-Statuen. Und ich frage mich, was ist da passiert? Die meinen es ja alle auch gut. Die haben ein tiefes Anliegen nach Gott. Die haben die Sehnsucht in sich. Wir kommen nachher noch drauf. Das Christsein ist unglaubwürdig geworden. Über das Gesamte gesehen in unserer Gesellschaft. Ganz im Gegensatz zu den Anfängen, die ersten 350 Jahre, wo das Christentum eine bahnbrechende Bewegung war, ohne Gewalt, wo das ganze damalige Römische Reich durchdrungen hat. Menschen sind aufs Blut verfolgt worden, sie sind gekreuzigt worden, sie sind den wilden Tieren vorgeworfen worden. Aber die Bewegung war glaubwürdig, hat Menschen angezogen, förmlich, weil es etwas sichtbar geworden ist von der Herrlichkeit Gottes. Und das Thema beschäftigt mich und es ist so klar geworden in dieser Geschichte von Daniel. Wow, ein persischer Herrscher macht so eine Aussage, wird innerlich überführt von dem Gott, wo er jetzt gerade Zeuge geworden ist davon. Ich lese uns mal so die ersten Verse aus dem Daniel 6. Das ist die berühmte Geschichte von Daniel in der Löwengrube, wo es schon damals in der Sonnenschule erzählt worden ist. Aber das eine Detail habe ich erst letztens selber entdeckt. Ist uns so nie erzählt worden, auf jeden Fall mir nicht. Daniel 6, die ersten Verse. Und Darius der Meder empfing das Königreich, als er 62 Jahre alt war. Darius aber befand es für gut, 120 Satrapen über das Reich zu setzen, die im ganzen Reich verteilt sein sollten. Und über diese drei, also über diese 120, drei Minister, von denen Daniel einer war. Diesen sollten jene Satrapen Rechenschaft ablegen, damit der König keinen Schaden erleide. Da sich nun dieser Daniel vor allen Ministern und Satrapen auszeichnete, weil ein so vortrefflicher Geist in ihm war, so nahm sich der König vor, ihn über das ganze Reich zu setzen. Da suchten die Minister und Satrapen eine Anklage gegen Daniel zu finden, im Hinblick auf die Regierungsgeschäfte. Aber sie konnten keine Schuld oder irgendetwas Nachteiliges finden, weil er treu war und keine Nachlässigkeit noch irgendein Vergehen bei ihm gefunden werden konnte. Da sprachen jene Männer, wir werden gegen diesen Daniel keine Anklagegrund finden, es sei denn im Gesetz seines Gottes. Und aufgrund von dem haben sie ja nachher ein Gesetz erlassen, sie haben den Darius verwünscht, indem sie ihm gesagt haben, du bist so ein guter Darius, du musst ein Gesetz erlassen, dass die nächsten Wochen niemand, nur irgendjemand anderes darf arbeiten oder um Rat fragen als alleine. Auf das ist der Darius reingefallen. Wer von uns ist nicht schon reingefallen? Auf irgendeine Schmeichelei, die gesagt hat, wir sind gut. Wir sind jemand. wow, boah, mal das Gesetz, das unterschreiben wir. Und erst nachher hat er gemerkt, sein Lieblingsminister, der Daniel, hat er damit als Messer geliefert, respektive in die Löwengrube verurteilt. Und das hat ihn umgetrieben. Er hat alles probiert, um irgendwie das rückgängig zu machen, aber das Gesetz der Meder und Perser ist fest, darf nicht mehr rückgängig gemacht werden. Und er musste den Befehl geben, den Daniel in die Löwengrube zu rühren, und hat eine schlaflose Nacht durchgemacht, hat gefastet, hat auf alles verzichtet. Und am Morgen früh ist er losgespurtet zu der Löwengrube und hat gerufen, Daniel, Daniel, hat dich dein Gott beschützt? Der Daniel hat gerufen, Gott hat einen Engel geschickt, und wo der Löwe das Maul verschlossen hat. Und auf das aber gibt der Darius einen Brief aus an das ganze Reich. Alle Völker, es war ein riesiges Reich gewesen, mit dem Statement, das wir am Anfang gelesen haben. Was war das Geheimnis von Daniel? Warum heisst es, er hat einfach alle überflügelt? Auch von diesen drei Spitzenministern ist er der Beste. Daniel 6, Vers 4. Weil ein außergewöhnlicher Geist in ihm war. Wie müssen wir das verstehen? Ein außergewöhnlicher Geist. Man könnte auch übersetzen, ein überragender Geist, ein überfließender Geist. Hoffentlich für alle übersetzt, weil Daniel klüger und begabter war als die anderen. Übersetzt das, ein außergewöhnlicher Geist? Übersetzt sich neues Leben, übersetzt, in ihm war ein außergewöhnlich scharfer Verstand. Übersetzt das ein außergewöhnlicher Geist? Das kann es doch nicht sein. Da muss doch mehr dahinter sein, als einfach gescheit und begabt sein, einen höheren IQ haben. Ich glaube, dass er das war. Sehr begabt, sehr höheren IQ, glaube ich. Aber die anderen zwei, die da auch noch ausgewählt worden sind, haben das wahrscheinlich auch gehabt. Was ihn einzigartig gemacht hat, ist ein außergewöhnlicher Geist. Und das ist das, was ich mit euch anschauen möchte, was dort wirklich steht. Im Hebräischen steht Ruach. Ruach kann übersetzt werden mit Atem, Wind oder Geist. Ruach ist das, was am Adam eingeblasen worden ist. Nachdem Gott ihn aus Erde geformt hat, hat er ihm den Ruach, den Odem, wie es mehrheitlich übersetzt wird, eingeblasen. Das ist der Geist. Und dann ist er lebendig geworden, heisst es. Also wir Menschen, wir haben einen eigenen Ruach, wir haben einen eigenen Geist. Jeder Mensch ist mit einem Geist geschaffen. Ich will das mal so verdeutlichen. Das biblische Menschenbild redet eigentlich von Leib, Seele und Geist. Natürlich sind wir eins Ganzes und Leib, Seele und Geist tut sich gegenseitig beeinflussen. Wir kennen das, wenn es der Seele wehtut, tut es plötzlich dem Körper auch weh oder umgekehrt. Was uns verloren gegangen ist, weitgehend in unserem Kulturkreis, ist der Geist. Der menschliche Geist, der da beim Daniel offenbar eine grosse, zentrale Rolle gespielt hat für seine überragende Rolle, die er eingenommen hat. Die Bibel sagt, dass die Verbindung mit Gott, zwischen Gott und Mensch, läuft über unseren Geist. Gottes Geist redet mit unserem Geist. Römer 8, Vers 16. Das heisst, sein Geist gibt Zeugnis unserem Geist. Dort ist im Griechischen heisst Pneuma, zweimal Pneuma. Sein Pneuma sagt unserem Pneuma, dass wir Gottes Kinder sind. Und wenn wir Kinder sind, dann auch Erben mit Christus und seiner Herrlichkeit. Das kommt dann nachher dort wieder. Und auch seine Leiden. Wenn das mal auseinandernehmen, weil das ist uns verloren gegangen. Unser Geist ist jedem von uns genauso eingeblasen worden wie dem Adam bei seiner Schöpfung. Im Moment von unserer Zeugung hat Gott sein Ruach jedem von uns eingeblasen. Wir sind ein Geistwesen. Mit dem einen Ziel, mit Gott in Kontakt zu kommen. Gemeinschaft zu haben mit Gott. Letzten Sonntag hat Jean-Pierre am Anfang das Wort gebracht, hören wie ein Jünger hört. Und dass wer ein Jünger ist, muss anders hören. Nach dem heutigen Zeugnis könnte man sagen, hören können wir nur über unseren Geist. Und wir wollen das mal auseinandernehmen. Was ist Geist, was ist Seele? Im Geist ist unser Gewissen angelegt. Also das Wissen darum, intuitiv, was gut und was böse ist, können wir im Römer 1 und 2 lesen, wo der Paulus schreibt, eigentlich rings um die Welt herum, jeder Mensch hat das in sich inne. Warum? Weil jeder Mensch bei seiner Zeugnis Ruach eingeblasen worden ist. In unserem Geist ist auch die Sehnsucht nach Gott angelegt. Das intuitive Wissen, da aussen gibt es jemanden, ich will Kontakt haben, ich will Gemeinschaft haben. Es ist auch die Sehnsucht nach Gemeinschaft mit Menschen angelegt. Durch und durch, unser Leben ist prägt von Sehnsucht nach Gemeinschaft, Zugehörigkeit, Heimat haben, dazuzugehören. Und unser Geist ist, wie gesagt, der Zugang zur übernatürlichen Geistwelt, zu Gottes Welt. Die Esoteriker nutzen das. Denen muss man nichts erzählen, dass der Mensch einen Geist hat. Aber sie nehmen natürlich zu irgendwelchen geistigen Mächten Kontakt auf. Nur bei uns Christen ist es irgendwie verloren gegangen. Ich habe in meinem Leben, in meiner ganzen christlichen Erziehung, Studium, ich habe nie etwas gehört von meinem menschlichen Geist und dass mein Geist der Zugang ist zu Gott. In unserer Seele ist der Verstand angelegt, unser Gefühl, unser Wissen, unsere eigene Kraft, unser eigenes Vermögen. Und das ist ja auch von Gott geschaffen. Unsere Seele und auch unser Körper sind wunderbar von Gott geschaffen. Und unser Verstand ist exzellent, unsere Gaben, unsere Talente. Wunderbar. Aber das Eigentliche, die Gottesbeziehung, die Informationen von Gott, dass unsere Sehnsucht nach Gemeinschaft gestillt wird, nach Liebe gestillt wird, nach Verständnis gestillt wird, passiert in unserem Geist. Dort bei dieser schönen Linie in der Verbindung zwischen Geist und Gott ist noch das Kreuz. Und mit unserer Hinwendung, Bekehrung zu Gott, in Anspruchnahme vom stellvertretenden Tod von Jesus am Kreuz, passiert etwas, dass unser Geist aufgeht, dass wir eigentlich könnten Gott hören, dass wir Zugang haben. Wir könnten genauso Informationen bekommen wie Daniel. Wir haben einen anderen Auftrag als der Daniel. Gott sei Dank muss ich nicht das Persische Reich verwalten. Habe ich einen anderen Auftrag. Aber Gott hat genau für dich, für mich, den gleichen Plan, von Geist zu Geist zu kommunizieren. Uns Identität zu geben, uns Zusage zu geben, uns Auftrag zu geben. Und uns Informationen zu geben zu unserem Auftrag. Eigentlich könnte man sagen, ich bin so aufgewachsen. Und so in dem Kishona-Umfeld, wo ich mein Leben lang eigentlich verbracht habe, habe ich das mehrheitlich so angetroffen. Vom menschlichen Geist war keine Rede. Ich habe eigentlich vor allem gelernt, Christ sein aus der Seele. Pastor sein aus der Seele, mit meinem Verstand, mit meinem Talent. Und ja, die Gemeinde bietet eine Fülle von Möglichkeiten, seine Talente einzusetzen. Da können sich Leute mehr oder weniger profilieren. Aber ich habe gemerkt, irgendwie frustriert mich das. Es ist nicht das. In der Bibel lese ich noch andere Sachen, die ich nicht erfahre, die ich nicht erlebe, die nicht passieren. Und ich habe eigentlich mein Leben lang gesucht, was ist es? Ich bin jetzt vor ein paar Jahren in Kontakt gekommen mit Leuten, die vom Gebet aus anderen dort auch die Leitung haben, Markus Gabi Schildknecht, wo ich über das Verständnis vom menschlichen Geist Antworten bekommen habe für Tausende von Fragen, die ich als Christ, als Pastor, als Leiter, als Seelsorger immer hatte. Und das ist jetzt so eine Entwicklung, die ich erleben darf, wo wie etwas aufgeht. Etwas real erfahrbar wird. Und was mir in diesen Seminaren erleben, Gott, hier bin ich, das rührt mich jedes Mal. Fast zu Tränen, oft zu Tränen. Es begeistert mich. Es ist so etwas Erfüllendes, wenn etwas glaubwürdig wird, wenn etwas erfahrbar wird. Es ist nicht nur auf die Seminare beschränkt. In meinem Leben geht gerade an verschiedenen Orten ziemlich Post ab. Weil da etwas real geworden ist, etwas aufgegangen ist, das ich so nicht gekannt habe. Wenn unser Geist verdunkelt ist, weil wir gar kein Bewusstsein haben davon, weil wir gar keine Lehre davon haben, oder weil er einfach auch durch Schuld, Verletzungen, Flüche in unserem Leben dunkel ist, schlaft, verletzt ist, gefangen ist, blockiert ist, dann wird das Christsein zu einem Krampf, wo irgendwie mit der Zeit wirklich die Freude verloren geht. Aber das ist, glaube ich, Gebet aus anderen sind sicher nicht die Einzigen, die das entdeckt haben. An verschiedenen Orten wird das plötzlich ein Thema, das hörende Gebet wird das Thema, es gibt plötzlich wieder, kommt auf den Radar hören, wie ein Jünger hört. Wir müssen auf Gott hören. Ich habe euch noch ein Buch mitgebracht. Das hat mich damals eigentlich als Kishona-Pastor schon mal zünftig getroffen, Klaus Bockmühl. Das war ein Lehrer auf der Kishona. Und das ist sein Vermächtnis. Er hat ganz viele theologische Bücher geschrieben. Kurz vor seinem Tod ist das rausgekommen. Hören auf den Gott, der redet. Und er hat für mich eine harte, aber sehr zutreffende Aussage gemacht. Eine Formulierung. Er redet vom evangelikalen Atheismus. Man kann reden von frommer Gottlosigkeit. Wir wissen, wie es geht. Wir machen ein Programm. In unseren Gebetsstunden bitten wir Gott, seinen Segen zu geben, Geld zu geben, Teilnehmer und schönes Wetter für die Pläne, die wir gemacht haben. Kennt ihr das? Wir haben hier auch Szenarien aufgeschrieben, ich habe sie da im Detail studiert. Von Auflösung bis weitere Existenz in verschiedensten Varianten. Keine Ahnung, ob dort eine Option ist, auf Gott zu hören. Hören, was im Himmel für Werk er vorbereitet hat, wirklich schon als Lehren. Wenn wir den Mut haben, mal unseren Verstand, unsere Gefühle und unsere eigene Unternehmerskraft mal loszulassen, die Kontrolle loszulassen und uns mal darauf einzulassen. Es ist unglaublich, was dann aufbrechen kann, was dann Gott zeigen kann, was passieren kann. Der Daniel hat es offensichtlich erlebt. Man könnte natürlich zu dem jetzt Thema Leib, Seele und Geist ganz viel mehr sagen, müssen wir auch noch ganz viel mehr sagen. Wir lassen es für heute mal gut sein. Das ist das, wo es heisst, Daniel hat einen überfließenden Geist. Das hat bei ihm den Unterschied gemacht gegenüber allen anderen Führungskräften im Land, im riesigen Persischen Reich. Und es ist nicht nur der Darius, der das gemerkt hat. Es hat schon der Vorgänger, Vorvorgänger Nebukadnezar gemerkt. Wo der Daniel der Einzige ist, der seine Träume deuten konnte. Das hat schon der Vorgänger Belsatschar gemerkt. Wo der Daniel der Einzige ist, der die Schrift an der Wand, die die Hand geschrieben hat, hat können lesen und deuten. Und es haben ganz viele immer wieder gemerkt im Leben von Daniel. Was ist anders? Er hat eine andere Sicht. Die Sicht hat er bekommen in seinem Geist, inspiriert von Gottes Geist. Und wir können lesen im Daniel 6, dass er dreimal am Tag, an dem haben sie ja nachher aufgehängt und in die Leuengrube gerührt, dreimal am Tag Begegnung bewusst mit Gott gesucht hat. Wir können davon ausgehen, dass das nicht eine trockene Pflichtübung war. Eine Gewissensberuhigung. Oder vielleicht hat er einfach eine religiöse Gewohnheit. Sondern wir können davon ausgehen, dass dort der Post abgegangen ist, dass er dort gehört hat, wie Gott über ihn denkt. Erstens, zweitens, was er über seine Projekte denkt, was für Projekte das vorbereitet sind, was für Leute das er rekrutieren soll, was für Lösungen er parat hat für Problemstellungen, die jetzt an diesem Tag aktuell sind, in der Führungsarbeit von Daniel. Da ist Realitätsbezug sein, aus göttlicher Sicht. Das hat Menschen offensichtlich überzeugt, aber auch eifersüchtig gemacht. So könnte man zusammenfassend sagen, in seinem außergewöhnlichen Geist, über überfließenden Geist, exzellenten Geist, ein Geist, der frei war, wo er die Beziehung zu Gott gelebt hat, dreimal am Tag. Er hat dort Gottes Reden gehört. Es wird ja auch deutlich in seinen prophetischen Büchern. Ich meine, er hat ja Sachen geschrieben, die sind bis heute. Jeder, der irgendwie über Endzeit, über Zukunftsszenarien nachdenkt, konsultiert Daniel Bücher und ist fasziniert. Also er hat tiefe Einsichten bekommen von Gott, die sogar das aktuelle Tages- und Weltgeschehen bei weitem noch übertroffen haben, zum Teil sich gar noch nicht erfüllt haben. Aus dem heraus war natürlich auch sein Job super gewesen. Er hat einen super Job abgeliefert, treu, loyal, verbindlich. Man hat nichts gefunden. Kein Bestechungsskandal, nichts. Und was auch deutlich wird, in dieser Geist-zu-Geist-Beziehung mit seinem Vater, war er bereit, für das alles zu geben. Er hat sich total abhängig, die Abhängigkeit von Gott gegeben, auch mit dem sicheren Tod vor Augen, wenn die Leute nachher werden verreissen in der Luft. Er hat es darauf abgekommen. Oder wenn wir aus unserem Verstand Christ sind, Christ wollen sein, können wir uns zumindest auf den letzten Punkt nicht einlassen. Unsere Seele wird immer Kontrolle behalten. Wir wollen uns nicht einreden, schon gar nicht in eine Abhängigkeit Gottes begeben. Gegen das sträubt sich unsere Seele mit aller Kraft. Und wenn wir das loslassen können, also auf, uns auf die Geistbeziehung einlassen, dann können wir Gott erleben, aber wir müssen einfach bereit sein, alles zu geben. Alles. Seine ganze Reputation, die sich Daniel aufgebaut hat, jetzt über Jahrzehnte, in dieser Gefangenschaft notabene, sein Ruf, sicher auch sein Reichtum, das Haus gehabt, höchste Stellung, super Job, x-mal geehrt, gekrönt, überhäuft worden mit Geschenk, alles. Für die Beziehung zu Gott gebe ich alles. Und erst dann hat er Gott auch erlebt. Ist es erfahrbar geworden. Sichtbar auch für Menschen ringsum. Sein Leben, sein Glauben sind glaubwürdig gewesen. Echt. Authentisch. Unleugbar. Echt mit Zertifikat. Und so hat es geändert, die Geschichte nochmal, so wie wir angefangen haben. Da liest der König Darius, als er das erlebt hat, das sieht, allen Völkern und Leuten aus so vielen verschiedenen Sprachen auf der ganzen Erde schreiben, viel Friede zuvor, das ist mein Befehl, dass man überall in meinem ganzen Königreich den Gott Daniels fürchten und scheuen soll. Denn er ist der lebendige Gott und er bleibt für alle Zeiten bestehen. Sein Reich kann niemals zerstört werden und seine Herrschaft endet nie. Er befreit und rettet sein Volk. Er vollbringt Zeichen und Wunder, sowohl im Himmel als auch auf der Erde. Das ist der Plan Gottes, dass Menschen aus deinem Umfeld zu einer ähnlichen Aussage kommen. Du kannst dort deinen Namen einsetzen, den Gott vom Reini, von dir, soll fürchten und scheuen, würde man sagen, Beziehung mit dem Gott retten, zumindest mal den Gott respektieren. Den gibt es. Und ich lade unsere Zeit einfach zu einem Moment. Ich werde ein paar Tage Musik machen. Lass uns mal auf das einladen. Auf unseren Geist. Im Geist mit Gott Kontakt aufnehmen. Mit dieser Frage, mit dem Szenario, dass das sich in deinem Leben abspielen könnte. Dass das, was auch immer da nachher für ein Szenario von eurer Gemeinde wahr wird, ist eigentlich sekundär. Es soll auf jeden Fall wahr werden, dass die Menschen daneben stehen und sagen, der Gott ist real. Das ist glaubwürdig. Moment, Stille. Du im Geist mit Gott. Ja, Vater, danke, dass du ein Gott bist, der redet, dass wir dich hören. Danke, dass du auch jetzt jedem einzelnen geredet hast. Und leg einfach jetzt deinen Schutz über das, den Samen, den du gesetzt hast, dass er aufgehen, dass er Frucht bringen darf. Dass du jetzt von uns an der Hand nimmst und uns einfach weiter reinführst in die Gegenwart mit dir. Und auch in den Prozess von dieser Gemeinde, dass deine Stimme einfließen kann und deine Pläne können verwirklicht werden. Amen.
Ja, danke vielmals für deine Worte. Sie sind sicher sehr herausfordernd für alle. Also, ich kann nur für mich sprechen, es ist manchmal schwierig, wenn es einem wieder vor die Augen geführt wird, und ja, aber es ist gut auch. Ich möchte dir Danke sagen für deine Musik, die du gebracht hast, und für deine Botschaft, auch David, für Technik wieder einmal, und ja, Informationen für die nächsten Wochen. Die nächsten 2 Wochen ist kein Grillieren, in 3 Wochen werden wieder grillieren. Und sonst ist einfach immer wieder Gottesdienst. Genau. 10 Uhr wie immer. Und jetzt möchten wir noch das Segen hören von dir und dann noch das Abschlusslied.
Ja, und ich spreche euch im Namen von Jesus Christus Frieden zu. In allem, wo du drin bist. Dass du Frieden Gottes erleben darfst. Shalom. Heil. Nach Leib, Seele und Geist. Ein Frieden, der mit dem Verstand nicht erklärbar ist. Amen. Wer bittet, dem wird gegeben. Schöne Verheißung.
So, jetzt wünsche ich euch noch eine gute Woche. Ein schönes Wochenende. Und ich hoffe, ihr könnt etwas mitnehmen. Und jetzt können wir es auch noch besprechen im Kirchenkaffee. Ich habe gerade Platz am Tisch. Genau. Macht's gut.